Liebe Zuhörer unseres Radios, bei der Auslegung des Jesusbuches von Papst Benedikt sind wir einem sehr zentralen Gedankengang angelangt, nämlich bei der Stellvertretung. Der Papst schreibt, der Gedanke der Stellvertretung durchzieht die ganze Religionsgeschichte. Ich würde das auf eine breitere Basis stellen, nicht nur die Religionsgeschichte, sondern auch die Märchen. Wenn Sie daran denken, wie oft eine Königin, eine Prinzessin, eine Jungfrau einem Drachen geopfert werden muss, besänftigt, soll der Zorn eines Drachen werden, weil er sonst das ganze Land verwüstet. Wie oft kommt denn das im Märchen vor? Oder denken Sie auch an viele moderne Filme, wo der Gedanke der Stellvertretung auch auftaucht, zum Beispiel Titanic. Leonardo DiCaprio ist da auf einem Holz, nachdem die Titanic schon fast ganz untergegangen ist, und seine Freundin Kate Winslet, alias Rose Dawson, ist da im Meer und er gibt ihr diese eine Planke. Also er gibt sein Leben hin, damit sie leben kann. Sie merken also, wenn Sie das ein bisschen so durchgehen, dass das relativ oft auch vorkommt. Ich erinnere mich an einen Aufsatz von Hans-Urs von Balthasar, bei dem er mehr oder weniger die ganze Literaturgeschichte auf diese Thematik hin abgeklopft hat und sehr, sehr viele Beispiele hierfür dann angeführt hat. Bei vielen Dramen, bei vielen Geschichten, wo jemand stellvertretend für jemand anderen in den Tod geht. Und er sagt dann, so erinnere ich mich noch, irgendwie muss ja dieser Stellvertretungsgedanke Christi auch im rein menschlichen eine Basis, eine Verständnisbasis haben. Wie oft ist es also auch im Krieg vorgekommen, dass andere, bei Maximilian Kolbe, dass jemand für jemanden anderen in den Tod gegangen ist. In vielfältigen Formen, so der Papst, versucht man das drohende Unheil vom König, vom Volk, vom eigenen Leben abzuwenden, indem man es auf einen Stellvertreter überträgt. Böses muss gesühnt, die Gerechtigkeit so wiederhergestellt werden. Aber man lädt die Strafe, das unabwendbare Unglück auf andere ab und sucht so, sich selbst zu befreien. Doch diese Stellvertretung durch Tiere und Menschenopfer bleibt letztlich unglaubhaft. Was zur Stellvertretung angeboten wird, ist doch nur Ersatz für das eigene und kann gar nicht die Stelle dessen einnehmen, der so erlöst werden soll. Ersatz ist nicht Stellvertretung. Und doch schaut alle Geschichte aus nach dem, der wirklich für uns eintreten kann, der wirklich uns in sich aufzunehmen vermag und uns so ins Heil bringt. Dann geht der Papst auf die Heilsgeschichte ein, auf das Alte Testament. Dort erscheint der Stellvertretungsgedanke ganz zentral. Mose sagt nach dem Götzendienst des Volkes am Sinai zum zürnenden Gott, doch jetzt nimm ihre Sünde von ihnen, wenn nicht, dann streich mich aus dem Buch, das du angelegt hast, also aus dem Buch des Lebens. Dieser Gedankengang müsste Ihnen eigentlich von Paulus her bekannt vorkommen. Sagt nicht auch Paulus, dass damit seine Stammesgenossen, damit das jüdische Volk erlöst wird, er bereit wäre, für sie verdammt zu werden? Das müssen Sie mal überlegen, was das heißt. Ewige Gottesferne, Unglück, das nicht aufhört, innere Gespaltenheit. Er wäre bereit, so groß ist seine Liebe zu seinem Volk, das auf sich zu nehmen, stellvertretend, wenn sie dann ins Heil kommen. Genauso hat Mose argumentiert, streich mich aus dem Buch des Lebens, um ihnen das Heil zu ermöglichen. Allerdings wird dann Mose gesagt, nur den, der gegen mich gesündigt hat, streiche ich aus meinem Buch. Aber Mose bleibt damit doch irgendwie Stellvertreter. Er trägt das Schicksal des Volkes und durch seine Fürbitte wendet er es immer wieder. Im Deuteronomium, diesem Buch des Alten Testamentes, ist schließlich das Bild des leidenden Mose gezeichnet, der stellvertretend für Israel leidet und auch stellvertretend für Israel außerhalb des Heiligen Landes sterben muss. Er darf für das gelobte Land nicht betreten. Und das, nachdem er die Last dieses Volkes getragen hat, immer wieder die Meutereien erdulden musste. Außerhalb des Heiligen Landes stirbt er auf dem Berg Nebo einsam. Auch das müsste Ihnen biblisch bekannt vorkommen. Denn auch hierin ist er ein Bild für den Herrn. Denn Christus stirbt auch außerhalb der Stadttore von Jerusalem. Außerhalb der Heiligen Stadt. Vollends entfaltet erscheint der Gedanke der Stellvertretung im Bild des leidenden Gottesknechtes in Jesaja 53. Das werden wir übrigens morgen bei der Karfreitagsliturgie hören. Er nimmt die Schuld vieler auf sich und macht sich so gerecht. Bei Jesaja bleibt diese Gestalt geheimnisvoll. Das Lied, dieses vierte Lied vom Gottesknecht, ist wie ein Ausschau halten nach dem, der kommen muss. Der eine stirbt für die vielen. Dieses prophetische Wort des Hohenpriesters Kaiaphas fasst die Sehnsucht der Religionsgeschichte der Welt und die großen Glaubenstraditionen Israels zusammen und überträgt sie auf Jesus. Sein ganzes Leben und Sterben ist eingeborgen in dem Wort für. Deshalb spricht man vom Lateinischen her, heißt dieses für pro, von einer Pro-Existenz, also für andere Dasein. Pro nobis, für uns und zu unserem Heil ist der Mensch geworden. Im Glaubensbekenntnis kommt das zweimal vor, achten Sie mal darauf, für uns. Und deshalb muss auch Christi Existenz, unsere Existenz immer Pro-Existenz für andere sein. Schlussfolgernd daraus kann man sagen, dass eine Ich-Verkrampfung, ein Egoismus, der immer zunächst einmal das eigene bedenkt und betrachtet, den Sinn der Existenz, auf die hin wir von Gott angelegt sind, verfehlt. Wir sind nur dann in der Nachfolge des Herrn, wenn wir in dieser Pro-Existenz leben. Johannes hat dem Wort des Kaiaphas, das faktisch einem Todesurteil gleichkam, noch einen Kommentar aus dem Blickfeld des Glaubens der Jünger hinzugefügt. Er betont zunächst, dass das Wort vom Sterben für das Volk aus prophetischer Eingebung gekommen sei. Dann fährt er fort. Aber er sollte nicht nur für das Volk sterben, sondern auch um die getrennten Kinder Gottes in eins zu sammeln. Das ist zunächst jüdische Sprechweise. Hier wird die Hoffnung ausgedrückt, die über die Welt hin zerstreuten Israeliten würden in der Zeit des Messias im eigenen Land einmal gesammelt werden. Aber im Mund des Evangelisten nimmt das Wort eine neue Bedeutung an. Die Sammlung richtet sich nicht mehr auf ein geografisch bestimmtes Land, sondern auf das Einswerden der Kinder Gottes, also eine universale Tendenz. Das Stichwort des hohen priesterlichen Gebetes Jesu klingt deshalb hier schon an. Die Sammlung zieht auf die Einheit aller Glaubenden und verweist so auf die Gemeinschaft der Kirche. Und natürlich über sie hinaus auf die endgültige eschatologische Einheit, schreibt der Papst, also auf das eine Volk Gottes, auf die triumphierende Kirche in der Herrlichkeit. Die zerstreuten Kinder sind nicht mehr bloß Juden, sondern Kinder Abrahams in einem umfassenden, in einem tiefen Sinn, wie es Paulus entwickelt hat. Menschen, die wie Abraham Ausschau halten nach Gott. Menschen, die bereit sind, auf ihn zu hören und seinem Anruf zu folgen. Adventliche Menschen, würden wir sagen. Die neue Gemeinschaft aus Juden und Heiden wird somit sichtbar. So öffnet sich von hier aus auch wieder ein Zugang zum Abendmahlswort von den vielen, für die der Herr sein Leben gibt. Es geht um die Sammlung der Kinder Gottes, das heißt aller, die sich von ihm rufen lassen. Jetzt geht es dann weiter, aber das werde ich heute nicht mehr behandeln. Jesus vor dem Hohen Rat. Allmächtiger Gott, segne uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.